mal so richtig eine Ladung Jesus geballt. Vor 3 Jahren haben wir als Gemeindeleitung eine Klausurtagung gemacht für uns. Wir haben uns für 3 Tage zurückgezogen, so wie wir es letztes Wochenende übrigens wieder getan haben. Ein paar von euch haben im Gebet an uns gedacht. Vielen Dank dafür. Wir hatten eine tolle Zeit. In Fulda waren wir letztes Wochenende, haben erste Weichen gestellt für das Jahr 2017. Vor 3 Jahren, 2013, waren wir in einem Kloster und mein Kollege Michel hatte die Idee, wir lesen in diesen Tagen das Markus-Evangelium mal komplett laut uns gegenseitig vor. Wir waren zu 8. Das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel, ist das kürzeste Evangelium. Also haben wir reihrund, wir haben im Kreis gesessen und reihrund ein Kapitel Markus-Evangelium immer gelesen. Das heißt, jeder von uns hat 2 Kapitel gelesen. Und während dieser Lesung ist in mir dieser Gedanke entstanden, dass wir mal als Gemeinde das Markus-Evangelium einfach durcharbeiten. Egal, wie lange das dauert. Also wir sind jetzt, ich glaube, im 3. Jahr so langsam. Ich weiß nicht, ob wir 2013 oder 2014 angefangen haben, aber wir sind in so einer Megaserie mit dem Markus-Evangelium. Und wir haben uns heute schon bis ins 7. Kapitel vorgearbeitet. Wir haben auf dieser Klausurtagung vor 3 Jahren ungefähr 3 bis 4 Stunden gebraucht. 3 Stunden dürfen es etwa gewesen sein. Dann waren wir komplett durch. Und ich habe das Kapitel 7 und 15 gelesen. Und ich habe sowohl beim Kapitel 7 als auch beim Kapitel 15 ein Wort gehabt, das ich nicht aussprechen konnte. Also ich bin beim Lesen, obwohl ich eigentlich durchaus geübt bin im Lesen durch Kinder, denen ich was vorgelesen habe und Schule und all sowas, ich bin bei 2 Wörtern ins Stocken gekommen und habe richtig die Fassung verloren und hatte auf einmal das Empfinden, Jesus steht jetzt vor mir und sagt mir gerade etwas durch diese Worte. Deshalb ist es so spannend, in der Bibel zu lesen. Es kann, und ich weiß das, es kann über Tage und Wochen unspektakulär sein und manchmal mühsam und eine Menge versteht man nicht. Aber Gott begegnet uns manchmal mit seiner Kraft. Es gibt so besondere Momente, wo er uns auf einmal gegenübersteht und wo wir auf einmal merken, wir lesen hier mehr als ein Geschichtsbuch, sondern auf einmal tritt aus diesem Buch die Person, um die es geht, heraus. Jesus. Ja, dafür möchte ich beten, dass das euch passiert, dass uns das passiert jetzt, während wir uns einige Verse aus Kapitel 7 angucken. Wir kommen nämlich heute zu dem Wort, wo ich mächtig ins Stocken geraten bin. Ich lese aus Kapitel 7 die Verse 31 bis 36, den Abschluss des 7. Kapitels im Markus-Evangelium. Herr, ich bitte dich, ich lade dich ein, während wir lesen und hören und nachdenken, dass du uns begegnest. Ob wir konzentriert sind, ob wir nicht konzentriert sind, ob uns die Luft zu stickend, zu heiß oder zu kalt oder wach, was auch immer ist, ob wir gut geschlafen haben, ob wir nicht gut geschlafen haben, ob wir von Sorgen beladen sind, wir laden dich ein, uns zu begegnen. Amen. Nachdem er wieder aus der Gegend von Tyrus aufgebrochen war, ging er über Sidon zum Galiläischen Meer und dann mitten hinein in das 10-Städte-Gebiet. Sie brachten zu ihm einen Mann, der taub war und kaum reden konnte, und sie baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Nachdem er ihn aus der Menge entfernt und beiseite genommen hatte, legte er seine Finger in dessen Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf und seufzte und sagte, Ephata! Das heißt, öffne dich. Und sofort öffnete sich sein Gehör und die Fessel seiner Sprache wurde gelöst. Und er redete richtig. Dann wies er sie an, es nicht weiter zu sagen. Aber je deutlicher er es ihnen untersagte, desto mehr machten sie es bekannt. Im Markus-Evangelium, also wir, die wir schon länger jetzt mit dem Markus-Evangelium unterwegs sind, habe ich manchmal das Gefühl, dass Jesus die Kunst der paradoxen Intervention beherrscht. Also paradoxe Intervention ist besonders praktisch bei Teenagern. Manchmal muss man sie zu dem Gegenteil, wozu man sie bewegen will, auffordern, damit sie das machen. Also manchen Teenagern müsste man sagen, bitte räum dein Zimmer nicht auf, unter keinen Umständen, wenn man sie dazu bewegen will, dass sie das Zimmer aufräumen. Das ist paradoxe Intervention. Und im Markus-Evangelium begegnet uns das öfters, dass Jesus etwas sagt, die Leute machen genau das Gegenteil. Das sind die berühmten Schweigegebote. Immer wieder taucht das auf, dass Jesus manchmal auch Dämonen, manchmal seinen Jüngern und manchmal geheilten Menschen sagt, behaltet es für euch und es breitet sich auf wie ein Lauffeuer. Das ist so eine der Fragen, die ich Jesus stellen werde, wenn ich ihm begegne. Wir haben hier einen Bericht über die Heilung eines Taubstummen. Es gibt eine Andeutung, dass es vor allen Dingen ein Gehörloser war und wahrscheinlich auch von Kindesbeinen an gehörlos und dass er deshalb auch nicht gelernt hatte zu sprechen. Also das Wort, was für stumm heißt, das heißt genau genommen, er konnte sich nur mühsam äußern oder konnte nur schlecht sprechen. Also es hat den Anschein, als wäre er von Kind an sehr schwerhörig oder taub gewesen und hat deshalb auch das Sprechen nicht gelernt. Wir leben hier in unmittelbarer Nachbarschaft, Haus Wörmersweg 86, da schräg gegenüber. Und dort, Haus Wörmersweg 92, ist eine Werkstatt für Gehörlose. Und wir hören sie täglich. Und Leute, die nichts um diese Einrichtung wissen, die zu Besuch sind, die erschrecken sich manchmal, wenn sie bei uns sind. Wir wundern uns gar nicht mehr darüber, aber da kommen laute Geräusche aus der Ecke. Sie können nichts hören und sie sind hilflos in ihren Äußerungen. Sie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Sie machen sich bemerkbar und machen manchmal hilflose Worte, hilflose Geräusche. Ich habe so einen, dem ich fast täglich begegne und wir begrüßen uns immer. Aber so richtige Worte kommen bei ihm nicht raus. Er ist gehörlos, er ist taub und er hat Mühe zu sprechen. So jemand wurde zu Jesus gebracht und Jesus hat ihn gesund gemacht. Wir haben vorhin Kinder gesegnet und Neugeborene kommen eigentlich als kleine Gehörlose zur Welt. Sie können uns nicht verstehen und sie können sich deshalb auch noch nicht richtig mitteilen. Meine Frau und ich, wir haben immer gesagt, als unsere Jungs noch kleiner waren, wie praktisch wäre es, wenn sie ein Display hätten auf der Stirn. Wo steht, was los ist? Koliken, windelvoll, Hunger, zu kalt, zu heiß. Ist aber nicht. Und als Eltern müssen wir lernen, das zu interpretieren. Manchmal kann man das dann schon an der Tonlage ein wenig erkennen, ob es ein Bedürfnis ist, ob es eher Ärger ist. Aber Menschen in ihrem ersten Lebensjahr, in ihren ersten Lebensjahren, die müssen das mühsam lernen. Sie sind erstmal ohne Verständnis und ohne Sprache. Jesus öffnet in unserem Bericht in einem Moment das Gehör und das Verstehen und er lässt in einem Moment die Sprachfähigkeit nachreifen. Es verdichtet sich in diesem Moment, wo Jesus einmal tief durchatmet, Ephata, und diesen Befehl zu den Organen sagt, tu dich auf, öffne dich. Im ersten Lebensjahr tun wir als Eltern genau das mit unseren kleinen taubstummen Babys. Wir kommunizieren ihnen ungefähr ein Jahr lang, Ephata, öffne dich. Wir ermutigen sie permanent, sich zu äußern und bei einem gesunden Baby verdichten sich nach ungefähr einem Jahr die Hinweise, dass der kleine Mensch beginnt zu verstehen und er anfängt richtig zu reden. Ab, Wauwau, Ball, Nein, Apotheke. Das waren die ersten Worte, über die wir Buch geführt haben. So ungefähr nach einem Jahr geht das los. Ich denke, die Eltern wissen Bescheid. Das ist total spannend, wenn man zum ersten Mal merkt, hier wird nicht nur irgendeine Silbe nachgesprochen, sondern hier arbeitet etwas. Also eigentlich machen wir als Eltern so etwas Ähnliches wie das, was Jesus in einem Moment getan hat. Wir machen es nur über die Zeitlinie ganz schön gestreckt, über ein Jahr. Wir sagen eigentlich, wir funken auf allen Kanälen zu diesem Neugeborenen, tu dich auf, öffne dich, öffne dich. Wir tun es genau genommen auf zwei Weisen. Einmal durch unser Gesicht. Das ist total spannend und total faszinierend, was zwischen Eltern, vor allen Dingen zwischen der Mutter und einem Neugeborenen, was zwischen den Gesichtern passiert. Das kennen wir alle, wenn wir ein Neugeborenes auf den Arm nehmen, dann versuchen wir, Blickkontakt aufzunehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht dazu. Genau. Ja, es sieht wirklich so schlimm aus, manchmal noch schlimmer. Das ist aber total spannend und wichtig und richtig für das Neugeborene. Wir vergrößern künstlich unser Gesicht, vor allen Dingen die Augenpartie, und wir versuchen da ein Lächeln rauszukitzeln. Das ist das Erste. Genau, bei dem Gesicht mag man sich fragen, ob das gelingt. Wenn das andere passiert, wenn das Gesicht des Neugeborenen sich verzieht und schmerzverzerrt ist, dann machen wir das als Eltern eigentlich auch. Wir machen auch ein schmerzverzerrtes Gesicht und das ist total wichtig. Wir signalisieren damit dem Kind, dein Gefühl ist bei mir angekommen, und damit helfen wir dem Kind auch die eigenen Gefühle besser zu verstehen. Also das ist total wichtig und total spannend, was im ersten Lebensjahr passiert. Und es ist so wichtig, dass die Kinder Blickkontakt haben, dass sie angeschaut, angestrahlt, angelächelt werden. Das ist eine Dimension von Segen. Die andere Dimension ist das mit den Worten. Gute Worte, das heißt Segen im Griechischen. Gutes Wort, eigentlich ein Kompliment, ein Lob ist ein Segen. Und ein Kompliment, ein Lob, das Gott uns als Menschen macht, ist ein Segen. Und wenn wir Gott loben, dann ist das für Gott ein Segen. Dann ist das, dass wir Gott Komplimente machen, dass wir ihm sagen, wie beeindruckt wir sind von seiner Schöpfung, wie dankbar wir sind für unser Leben. Im aaronitischen Segen, am Ende dieses Gottesdienstes, werden wir ihn wahrscheinlich hören. Meistens wird er am Ende eines Gottesdienstes gesprochen. Da heißt es, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Also im Segen ist dieses Bild von einem zugewandten Gesicht da. Dieser aaronitische Segen, der seit Jahrtausenden der Gemeinde zugesprochen wird, der sagt der Gemeinde, Gottes Angesicht ist da. Gottes Gesicht ist da. Es ist ein Augenpaar, das dich anstrahlt und das Blickkontakt mit dir sucht. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn sie beten, sie sollen nicht dahin gehen, wo sie von Leuten gesehen werden, sondern ins Verborgene, ins stille Kämmerlein, wo der Vater im Himmel sie sieht. Also auch beim Beten geht es gar nicht so sehr um Worte, sondern es geht eigentlich stark darum, wer schaut mich an? Und was ist für mich wichtiger, dass mich Menschen anschauen oder das und wie Gott mich anschaut? Also das ist eine Dimension von Segen, Gottes leuchtendes Angesicht über uns. Die andere Dimension eben ist das Wort. So oft sagt Gott, fürchte dich nicht, ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Ja, also wir segnen unseren Nachwuchs, unseren heranwachsenden Nachwuchs, vor allen Dingen zwischen im ersten, zweiten Lebensjahr, hoffentlich auch noch Jahre und Jahrzehnte später, aber wir strahlen ihn an und wir sprechen mit ihm, bis er anfängt zu antworten. Und im Grunde genommen ist das eben über die Zeitlinie gestreckt, genau dieses öffne dich. Du bist willkommen, du darfst dich öffnen, wir wollen in Verbindung mit dir treten, wir wollen wissen, wie es dir geht und was in dir vorgeht. Ephata, du darfst dich öffnen, du darfst dich zeigen, du darfst dich mitteilen, du bist willkommen. Ephata, öffne dich. Das sind die segnenden Worte überhaupt und das ist die Reaktion, auf die Segen zielt, dass sich das Leben öffnet, dass sich Menschen öffnen, dass wir uns für Gott öffnen und auch, dass wir uns füreinander öffnen. Das kennen wir ja. Wenn uns ein Mensch die richtigen Worte sagt, dann öffnet uns das. Wenn uns ein Mensch die falschen Worte sagt, dann verschließen wir uns. Also wir bewegen uns eigentlich permanent mit diesen Blicken und mit diesen Worten. Und ob ein Blick zugewandt ist, uns anlächelt, offen ist, ob jemand uns gute Worte sagt, entscheidet darüber, ob wir uns öffnen. Und wenn uns ein Mensch nicht anschaut und keine guten Worte sagt, dann verschließen wir uns. Wenn ein Kind taubstumm zur Welt kommt, wächst es in einer besonderen Art von Isolation auf. Es kann auf diese euphorische Einladung der Eltern nur eingeschränkt reagieren. Es kann sich nicht mitteilen, es wird nicht richtig verstanden und es versteht nicht richtig. Und wenn es bei einem Kind nicht frühzeitig erkannt, entdeckt wird von Eltern oder Ärzten, dann kann es dazu führen, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind empfindlich gestört wird. Dann fangen Eltern es an, persönlich zu nehmen, wenn das Kind nicht hört. Dann ist die Tonlage nicht mehr so entzückt, der Ton wird rauer, der Blick wird grimmiger. Du hörst nicht zu, du bist widerwillig, du bist ungehorsam. Mir ist vor einer Menge von Jahren mal jemand begegnet, der war von Geburt an schwerhörig, nicht vollkommen taub, aber schwerhörig. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich konnte ihm so eine Grundstimmung von Zorn und Ärger und Hader abspüren. Man konnte das spüren, wie er an dieser Sprachbarriere, wie er damit gehadert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm auch, gerade ihm, vielleicht in der Kindheit mit so viel Ungeduld und Ärger begegnet ist und dass sich das auf ihn als Person gelegt hat. Solche Menschen brauchen besonders unsere leuchtenden Augen und segnende Worte und Gesten. Also wenn ihr unter der Woche mal hier seid und die Gehörlosen sind unterwegs und machen merkwürdige Geräusche, sie versuchen Kontakt aufzunehmen. Reagiert darauf. Lächelt ihnen zu, winkt ihnen zu. Wenn ihr ein Lächeln sucht mal, unter der Woche hierher kommen, vor 16.30 Uhr, zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr, und dann könnt ihr Kontakt aufnehmen und ihr werdet auf jeden Fall ein Lächeln ernten. Ephata, öffne dich. Die bewegendste Führung durch den Ostergarten, die ich hier erlebt habe. Ich habe viele bewegende Führungen erlebt und auch mit begleitet hier. Meine größte, kann ich mich erinnern, das waren über 50 Leute, die wir in einer Führung durchgeschleust haben. Aber das war nicht die beeindruckendste. Die beeindruckendste Führung, die ich mitgemacht habe, da war ich nur Statist. Da war ich hier, hier war der Passamalraum, hier oben. Die Insider wissen Bescheid. Ich war etwa genau hier und habe das Abendmahl vorbereitet. Und ich habe eine Führung ebenso als Helfer begleitet. Das waren zwei Gehörlose. Und es war eine Mitarbeiterin dabei von der Gehörlosenwerkstatt. Und eine Mitarbeiterin von uns hat ihren Text erzählt. Und es hat mich so berührt, wie diese Mitarbeiterin das übersetzt hat für diese Gehörlosen. Mit Sprache, aber auch ganz viel mit Berührung. Und genauso sehen wir hier, dass Jesus mit dem Gehörlosen umgeht. Er nimmt ihn aus der Menge raus. Das macht er, weil er schon wusste, dieser Mann wird hören und reden. Und weil er ihn vor allen Dingen aus dem Lärm rausnehmen wollte. Aber ich glaube, dass Jesus da schon wusste, dieser Mann wird hören und richtig reden. Und er nimmt ihn raus aus der Menge. Er macht keine Show daraus. Er nimmt ihn raus. Und dann berührt er ihn an den Ohren und dann etwas sehr Intimes, fast Ekelhaftes. Er berührt seine Zunge mit Speichel. Man weiß nicht genau, wie man sich das vorzustellen hat. Irgendwie mit Spucke, mit Zunge, von Zunge zu Zunge, keine Ahnung. Aber mit viel Berührung. Und dann sagt er dieses, öffne dich, öffne dich. Ich habe euch eingangs erzählt, dass mich dieses Wort, es ist genau dieses Wort gewesen, wo ich ins Stocken geraten bin, in Markus 7. Öffne dich. Und wo ich auf einmal empfunden habe, Jesus steht vor mir und ich schaue zu ihm auf und er berührt mich und sagt mir dieses Ephata, öffne dich. Ich war nun nicht taubstumm, ich habe schon immer viel geredet. Meine Eltern mussten sich eine Menge von mir anhören. Ich war nicht stumm und ich war auch nicht taub. Aber in dieser Phase vor 3 Jahren war ich sehr verschlossen. Und es war eine selbstgewählte Isolation und es ging mir gar nicht gut innerlich. Und ich spürte durch diese Anregung und durch dieses Wort die Einladung des gegenwärtigen Christus. Öffne dich, teile dich mit, erzähl deine Not, pack aus. Wir haben dann die Lesung nicht unterbrochen, aber an einer anderen Gelegenheit habe ich ausgepackt unter Tränen. Und es hat gut getan und es war nicht etwas für sich, sondern ich habe gemerkt, dass dieses Ephata, tu dich auf, dass dieses Wort eigentlich bis heute eine Wirkung entfaltet hat. Und dass ich bin nun nicht taub aber und ich bin nicht stumm, aber ich musste es lernen, mich selbst wahrzunehmen und mich selbst auch mitzuteilen und Dinge, die in mir los waren, in Unordnung waren, sie mitzuteilen, sie einzubringen in Begegnungen. Es ist Sonntag. Es ist Zeit, einander zu grüßen, einander anzulächeln, anzustrahlen. Es ist Zeit, einander segnende Worte zu sagen. Es ist Zeit, dass wir uns gegenseitig dieses Ephata sagen. Tu dich auf. Nicht mit Gewalt, aber als Erlaubnis. Du darfst dich öffnen. Du darfst dich mitteilen. Und es ist Zeit, das zu hören, ins Herz fallen zu lassen und anzunehmen, zu sagen, ich darf mich mitteilen. Jesus ist da. Wenn gläubige Menschen zusammenkommen, so merkwürdig sie manchmal sind, wenn gläubige Menschen zusammenkommen, ist Jesus da.